Guten Morgen miteinander. Ich sehe, es hat sogar Leute ganz hinten draussen. Also da vorne hat es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 freie Plätze. 7 freie Plätze, nur jetzt, nur da. Die ersten 7 können Platz nehmen da vorne. Ich glaube, sie wollen schon mit dem Kaffee anfangen dort draussen. Ja. So schön sind auch so viele Junge da. Darf ich fragen, wer ist von Buchs heute Morgen hierher gekommen? Buchs, das sind ganz tolle, jawohl. Und von Rümlang, ja gut, ihr seid ja sonst schon da. Wer ist noch gekommen? Von Oberwenningen natürlich. Ah, hey! Hey, aber die Fraktion, kommt bitte da vorne. Hey, kommt. Nein, sicher, die Plätze sind euch. Manuel, Joel, wen sehe ich noch dort drin? Miriam. 1, Miriam 2, bitte kommt da vorne. Es ist viel schöner da vorne. Sie glauben mir es einfach nicht. Nein, ihr dürft wirklich vorne kommen. Also, und ganz herzlich willkommen zur zweiten von 3 Predigten. Genau. Ist gut? Jawohl. Zum Thema Gott verändert. Ihr habt ja letzte Woche, wer ist da gewesen? Der Markus. Von Buchs, oder? Und jetzt darf ich heute kommen. Ja, wie ist das so mit Veränderungen? Wer liebt Veränderungen von euch? Ja, ein paar ganz scheuche Handerhebungen. Wisst ihr psychologisch, warum der Mensch Veränderungen eigentlich nicht liebt? Also psychologisch ist das so. Wir haben nicht Angst vor Veränderungen, aber der Mensch hat Angst vor der Unsicherheit, die mit einer Veränderung mit sich kommt. Das ist ja so. Ich habe das manchmal schon erlebt. Darum das Thema Gott verändert, Punkt, Punkt, Punkt. Und letzte Woche, was habt ihr gehört? Gott verändert mich persönlich, glaube ich, war euer Thema gewesen, oder? Jetzt sind ihr also heute alle anders als vor einer Woche da. Zumindest die, die die Predigt gehört haben. Und mein Thema heute Morgen ist, Gott verändert sich nicht. Und am Schluss von dem Satz ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Darf ich nochmal so ganz konsultativ eine Abstimmung machen? Wer von Ihnen, von euch ist der Meinung, Gott verändert sich nicht? Bitte jetzt Hand erheben. Dankeschön. Gegen mehr. Ist niemand der Meinung, Gott verändert sich? Niemand. Ja, Enthaltungen. Okay, also es ist relativ eindeutig. Wenn wir mal schauen bis zum Schluss, wer recht hat. Also, ich gliedere meine Predigt in 2 Teile und fange mit dem Ausrufzeichen an. Gott verändert sich nicht. Und da geht es darum, der unveränderliche Gott, Gott als Fels, der treue Gott. Ich habe letzte Woche in Buchs ein bisschen dürfen etwas sagen zu den Schweizer Bergen, weil ja dort einige Leute sind, vor allem auch Pastoren, die aus dem grossen Kanton kommen. Und da habe ich natürlich gesagt, wir Schweizer, wir sind ein Land von Bergen. Wir haben einfach eine Zugspitze und ein paar Schwarzwaldhügel. Wir haben so richtige, powermäßige Berge, wie ihr da seht. Es fehlt nur noch die Jungfrau. Aber der Eiger und der Mönch, die sind jetzt also da. Wir wissen, was ein Fels ist. Und wir lesen da dazu als ersten Vers, dass Gott sich nicht verändert, dass er ein Fels ist, der treue Gott. Der Vers aus 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Fels, wo da steht für einen Gott von der Treue, das möchte ich wirklich ganz bewusst am Anfang von dieser Predigt heute Morgen stellen. Wisst ihr, aus welchem aus welcher Lyrikart der Vers stammt. Aus was für einer Art von Lyrik vielleicht, ich weiß nicht. Also es ist ein Lied im Fall. Wir hören jetzt den Ton nicht, aber es ist ein Lied. Es ist das Lied von Mose. Am Schluss von seinem Leben, er ist etwa 120-jährig, sagt Gott ihm, schreib das Lied auf und lehr die Kinder Israel den Inhalt von dem Lied. Und es ist ein Lied, das man im 5. Mose 32 findet, wo der Mose einerseits Rückschau hält auf 120 Jahre Leben. Ist irgendjemand da, der 120 ist? Niemand, nein. Also, und es ist so berührend, wenn er auf sein Leben zurückschaut, was ihm zuerst in den Sinn kommt, was er als erstes schreibt. Er schaut auch zurück auf die wechselvolle Geschichte, oder, vom Volk Israel und Gott, dieser Beziehung, die so oft so gestürmt hat. Und mit was fängt er an? Der Fels vollkommen ist sein Tun. So schön. Fels, der Ausdruck Zur in Hebräisch, wo man so oft findet, wo von Stärke, von Schutz, von Sicherheit redet, von Unveränderlichkeit. Und er sagt da auch, vollkommen ist sein Tun. Weil Gott als Fels treu haltet zu sich, zu seinem Wort, auch zu seinem Volk, auch zu ihnen heute Morgen. Gott haltet uns und ihnen, dir treu. Drum vollkommen. Er fährt nicht zickzack mit uns. Ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Ja, und Treue, was wir da sehen, dein Gott, der Treue. Das hebräische Emunah finden wir 49 Mal im Alten Testament, also ein wichtiges Wort, vor allem in den Psalmen. Es sagt einfach fest, verlässlich, gibt Sicherheit, ist ganz gewiss, ist ganz sicher. So einen Gott haben wir. Mit so einem Gott, das ist die Lebensbilanz von Mose. Und mit dem möchte ich auch anfangen. Wir haben einen Gott, der Fels ist, einen Gott von der Treue. Und der Gott ist auch unerschütterlich, völlig unerschütterlich. Jesaja 54, Vers 10, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Was kann doch alles weichen und ins Wanken kommen im Leben? Wir haben in der Schweiz, glaube ich, letztes Jahr war das, im Bergellone, der furchtbare Felssturz mitbekommen von Piz Cengalo, wo x-tausend Kubikmeter Fels abgetunnert sind. Das Val Bondasca unten, und ich bin etwa ein Jahr voran dort noch durchgewandert, einfach zugedeckt haben, oder? Furchtbar. Also auch Berge, auch das Bild, dass Gott ein Fels ist, unveränderlich ist, kann ins Wanken kommen, das Bild, oder? Aber Gott eben nicht. Und was kann in unserem Leben auch alles ins Weichen und ins Wanken kommen? Du hast vielleicht Sachen, auf die du dich stützt, auf die du vielleicht stolz bist, die dir Sicherheit geben, zum Beispiel Beziehungen oder deine Gesundheit oder deine Arbeitsstelle oder deine Ausbildung, die du jetzt gerade abgeschlossen hast. Und von einem Tag auf den anderen kann das in sich zusammenfallen, aus irgendeinem Grund kaputt gehen. Und was ist dann? Was bleibt dann? Und vor allem, wer bleibt dann, wenn das zusammenkracht, auf das du dich gestützt hast? Die Antwort da, Gott, der unveränderliche Gott, der treue Fels, er bleibt. Und er tut uns sagen, in dem Vers von Jesaja 54, Vers 10, drei Sachen bleiben immer. Erstens, meine Gnade wird nicht von dir weichen. Gnade als umgestaltende Kraft Gottes, die eingreift in dein Leben und wo du dir nie kannst verdienen. Das bleibt, wenn anders nicht bleibt. Zweitens, mein Friedensbund wird nicht wanken. Gott hat sich verpflichtet zu einem treuen Verhältnis dir und mir gegenüber. Nochmal, er hält dir treu. Das soll einen ganz starken Eindruck hinterlassen heute Morgen. Und es ist der Friedensbund, der Shalom, das Umfassende, dass es dir gut geht, dass dein Leben gelingt, dass du gedeihen kannst, dass du blühen kannst, wo du gesät bist. Für das verpflichtet sich Gott. Wow! Ist das nicht eine Power, eine Kraft, die eben bleibt, ein Fels, wenn alles andere lädt? Und drittens, was bleibt und nie aufhören wird, der Herr, dein Erbarmer. Er wird sich ein Leben lang zu dir abneigen, vielleicht in deine Not, aber in dein Elend, in deine Situation, die dir vielleicht Mühe macht. Der Herr, dein Erbarmer. Die drei Sachen bleiben, wenn alles andere vergeht im Leben. Ist das nicht etwas ganz Starkes? Und Gott, er verändert sich nicht. Das lesen wir im Neuen Testament da eingeblendet, Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Wechsel ist bei ihm ausgeschlossen. Wir wechseln unsere Gewohnheiten, wir wechseln unsere Kleider, wir wechseln unser Auto. Leider gibt es auch zum Beispiel Männer, die Frauen sehr häufig wechseln, oder? Oder umgekehrt. Aber bei Gott gibt es keinen Wechsel. Wechsel ausgeschlossen. Auch in einem Fußballspiel, da gibt es keine Auswechslung, dass plötzlich jemand neuer kommt. Die Wechsel ausgeschlossen steht da. Und Himmelslichter, das ändert sich ja immer. Die Planeten, die wir sehen, auch Sonne, Mond, Sterne, das ändert immer wieder. Man sieht es nicht. Es ist am nächsten, in der nächsten Nacht am anderen Ort. Bei Gott ist das unmöglich. Er ist nicht mal so und mal so. Von Veränderung keine Spur bei ihm. Und warum ist das so? Weil er ewig derselbe bleibt. Das wird bestätigt im Psalm 102, Vers 28. Du aber bist derselbe. Wörtlich heisst es vom Hebräisch her, du aber, du bist es. Du bist einfach. Und das erinnert uns an den, der gesagt hat, ich bin der ich bin. Ja, Gott verändert sich nicht. Ich bin der ich bin. Ich werde sein, der ich war. Ich werde für dich da sein. Ich werde sein, was dein Morgen erfordert. Er ist, er bleibt. Also wenn Gott der Gleiche bleibt, wenn bei ihm Wechsel ausgeschlossen ist, wenn er ewig der Fels bleibt, der treue Gott, was für einen Halt gibt doch das im Leben? Und ich hoffe, dass ihr euch das tief reinzieht heute Morgen. Wow. Und jetzt sind wir dran. Was machen wir mit dem, wenn wir das jetzt gehört haben? Wir könnten sagen, ist ja schön. Erstens, vertrauen wir doch wirklich auf ihn. Jesaja 26, Vers 4. Vertraut auf den Herrn für immer, denn in Ja, dem Herrn ist ein Fels der Ewigkeiten. Also nicht einfach nur sagen, ja, das ist schön, Gott verändert sich nicht. Was machst du ganz konkret jetzt mit dem heute Morgen? Erstens, auf ihn vertrauen. Und zwar für immer. Wenn es gut geht und wenn es nicht gut geht. Wenn du gesund bist, wenn du krank bist. Wenn du einen tollen Job hast und wenn du auf Stelle sucht bist. Wenn du Single bist und wenn du Kurator bist. Wenn du Kurator gsi bist und jetzt Witwe oder Witwer bist. Wenn du ganz jung bist, wenn du alt bist. Im Leben und im Sterben. Für Zeit und für Ewigkeit. Vertraut auf den Herrn für immer. Weil wir in ihm den Fels von den Ewigkeiten haben, die unsere Zeit überdauert. Und zweitens, was sollen wir machen, wenn Gott wirklich der Gott ist, der sich nicht verändert? Habakkuk 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Habakkuk 2, Vers 4. Und das Wort, das da gebraucht wird im Hebräischen für Glauben, das Emuna, ist wieder genau das gleiche Wort, wie wir ganz am Anfang gelesen haben in 5. Mose 32, Vers 4. Ein Gott der Treue. Und seht ihr, treu ist ein Beziehungsbegriff. Wir haben gesehen, Gott ist treu, der Fels. Und da freuen wir uns drüber. Und jetzt geht es darum, dass wir ihm wirklich glauben, ihm vertrauen, ihn für wahrnehmen. Und das, was da steht in Habakkuk 2, Vers 4, das Wort Glauben, ist genau das gleiche Wort im Hebräischen, wie das Wort, das wir gelesen haben, für Gott, ein Fels der Treue. Also seine Seite, er ist treu. Und er sagt dir ein Leben lang, ich bin dir treu. Auch wenn du Mist baust, auch wenn du es wieder verbockt und versifft hast, zum hundertsten Mal, ich habe es mir so manchmal schon müssen sagen, er bleibt und haltet mir treu. Aber er will auch, und das will ich heute Morgen auch als Appell da reingeben, dass ich ihm treu bin, dass ich ihn an ihn glaube. Nicht einfach sage, ja, ich halte ihn für wahr als höhere Macht. Nein, dass ich mein ganzes Vertrauen auf ihn setze. Dass ich mich an ihn binden, klammern. So fest es nur geht. Dass ich ihm treu bin. Dass ich ihm auch eine Antwort gebe. Und das nicht einfach an mir runterperlen lasse, wie am Morgen unter der Dusche, oder? Ja, also da denke ich, sind wir gefragt jetzt, wie ihm wirklich vertrauen und ihm glauben, an ihn glauben, ihm treu sein. Das zu dem ersten Teil der Predigt, Gott verändert sich nicht. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Wir haben ja am Anfang kurz gefragt, wer ist der Meinung, Gott verändert sich oder verändert sich nicht. Und ich werde jetzt zum zweiten Teil kommen, zum Fragezeichen. Verändert sich Gott denn nicht? Wird irgendjemand Predigt jetzt übernehmen? Nein, Begeisterung hält sich im Rahmen. Es ist ein ganz spannendes Thema. Weil Gott verändert sich nicht und gleichzeitig bleibt er sehr ein beweglicher Gott. Oder? Was wäre das für ein Gott, der einfach so eine Statue wäre, oder? Eben so ein Fels. Und wenn ich mich verändere im Leben und jemand brauche, der mit mir kommt, kommt da einfach niemand mit, oder? Wäre das nicht ein bisschen? Ja. Und darum freue ich mich sehr über den zweiten Teil dieser Predigt zum Fragezeichen, Gott verändert sich nicht. Und zum Thema, der bewegliche Gott, darf man nicht vergessen. Er ist der unveränderliche, haben wir gesehen, Teil 1. Und jetzt Teil 2, er ist auch der sehr bewegliche Gott. Und da, ich habe das so formuliert, die Treue Gottes in der, ja, Führungs- und Schlusszeichen, Reue Gottes. Der Ausdruck von der Reue von Gott. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Den findet man im Alten Testament über 30 Mal. Hat das schon mal jemand dem nachgegangen? Ist mega spannend im Fall. Also im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, findet man etwas oder an vielen Orten von der Reue von Gott. Zum Beispiel zum ersten Mal in der Sintflut-Erzählung. Dann beim Goldigen Kalb, 2. Mose 34. Dann findet man es beim Saul zum Beispiel. Es reut mich, dass ich ihn zum König gemacht habe. Dann findet man es ganz viel im Prophet Jeremia. Leset wieder mal den Prophet Jeremia durch, das ist einer meiner Lieblingspropheten. Und dort haben wir im Fall von der Reue von Gott ganz, ganz vieles drin. So spannend. Im Prophet Hosea, berührendst, oder? Zum Beispiel Hosea 11, über die Reue von Gott, wo er sagt, es kehrt sich in mein Innere in mir um. Oder? Und ich will mich erbarmen über mein Volk. Dann ein Prophet Joel, dort hinten sitzt er im Ecken, oder? Jawohl, Oberwenningen, gell? Das ist übrigens nicht Niederwenningen, es ist Oberwenningen. Aber es ist kein Problem, es gehört auch zum Wendtal. Danke vielmals. Oberwenningen, Joel, genau, der Prophet Joel, in ihm steht auch etwas von Reue von Gott. Dann beim Jona kennen wir die Geschichte, oder? Also nicht nur das mit dem Fisch, sondern das mit Ninive und wie die Leute sich eben beugen vor Gott. Und dort findet man dann auch die Reue von Gott, die Reue von Gott. Und im Prophet Amos. Auf das werden wir noch kurz eingehen. Wichtig ist, das werde ich ganz am Anfang auch vorausschicken, Gottes Reue, in Anführungszeichen, ist nie Reue im menschlichen Sinn. Wenn ich Reue habe über etwas im Leben, ist das oft, ich habe einen Fehler gemacht, ich kann es nicht mehr gut machen und darum bereue ich es, oder? Das kennen wir, oder? Du bist schnell gefahren und dann flattert die Einzahlung rein, du bereust es, du kannst es nicht mehr ändern, du musst einfach zahlen. Aber wenn in der Bibel von Gottes Reue die Rede ist, dann ist nie die Rede, dass er einen Fehler gemacht hätte. Er bleibt im Recht in allem, was er tut. Und das wird auch bestätigt, zum Beispiel da in dem Vers, wo eingeblendet ist, 4. Mose 23, Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten. Seine Reue ist nicht Reue im menschlichen Sinn. Und auch im 1. Samuel 15, Vers 29 wird es bestätigt, auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht. Denn nicht ein Mensch ist der, das ihn etwas gereuen könnte. Aber wenn im Alten Testament von Gottes Reue die Rede ist, dann gibt uns das einfach einen Einblick in sein Herz. Wenn Gott Reue in seinem Herz hat, wie es heisst, dann trauert er über den Mensch, der sich die Absicht von seiner Liebe verschließt. Und die Reue von Gott zeigt sich nachher darin, dass er sich auf die Bewegung vom Mensch hinbewegt. Er erbarmt sich über den Mensch. Seine innere Einstellung zu dem Mensch, der ihn um Erbarmen anfleht, verändert sich und sein Handeln verändert sich dem Mensch gegenüber. Also es ist eine Dynamik drin in dieser Reue von Gott. Sie bewegt sich auf die Bewegung vom Menschen hin. Und das zeigt uns eben, dass Gott auch der sehr bewegliche Gott ist. Nicht einfach der unveränderliche, sondern der sehr bewegliche Gott. Und schauen wir jetzt einmal aus dem Prophet Amos zwei Visionen an, die er hatte. So, zuerst aus Amos 7, Vers 1 bis 6 da eingeblendet. So ließ der Herr mich sehen, siehe einer, der Heuschrecken bildete, als das Spätgras zu wachsen anfing. Und es geschah, als sie das Kraut der Erde ganz abgefressen hatten, da sagte ich, Herr, vergib doch! Wie sollte Jakob bestehen? Es ist ja so klein. Der Herr ließ es sich gereuen. Es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Und dann die zweite Vision, genau gleich aufgebaut, darum ist es nebeneinander. So ließ der Herr mich sehen, siehe, der Herr rief einen Feuerregen, der fraß die große Flut und wollte das Ackerland fressen. Da sprach ich, Herr, lass doch ab, wie sollte Jakob bestehen, es ist ja so klein. Der Herr ließ es sich gereuen. Auch das soll nicht geschehen, sprach der Herr. Die Geschichte, die im 8. Jahrhundert vor Christus angesiedelt ist, aus Zeitgründen jetzt nicht weiter auf das eingehen, zeigt uns da zwei Visionen vom Prophet Amos. Links Heuschrecken, die alles abfressen, rechts ein Feuerregen, der alles verbrennt, inklusive das Grundwasser. Wir sehen zweimal den Inhalt, der da beschrieben wird, von dem Zeichen. Und der Amos merkt, das ist Gericht. Die Heuschrecken, die alles abfressen und das Feuer, das ist Gericht. Und dann tut er zweimal, da links und rechts, zu Gott rufen und steht ein fürs Volk und fleht zu ihm, tu dich doch erbarmen, das Volk geht zugrund, das ist eh schon so klein. Und zweimal haben wir die Reaktion von Gott gesehen, Gott lässt es sich gereuen. Also zweimal ist Gericht vor der Tür, zweimal ist Gott ansprechbar, zweimal bewegt sich seine Reue auf die Bewegung vom Menschen hin, auf das Flehen vom Amos. Und da sehen wir eben den beweglichen Gott in seiner Reue. Gott geht auf die Bitte ein vom Amos, er handelt mit Nachsicht, er schiebt seinen heiligen Zorn auf und er verzögert sein gerechtes Gericht. Aber die Reue von Gott, die sich so elastisch eigentlich zeigt, ist nicht einfach ein Gummiband, das beliebig dehnbar ist. Und das sehen wir in den nächsten zwei Visionen vom Amos, Kapitel 7 und 8, da eingeblendet, auch wieder links und rechts, ich lese es vor. Amos 7, Vers 7, so ließ er mich sehen, siehe, der Herr stand auf einer Mauer und in seiner Hand war ein Senkblei, das, was man auf dem Bau braucht, um zu schauen, ob eine Mauer gerade ist. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Und ich sagte, ein Senkblei. Und der Herr sprach, siehe, ich lege ein Senkblei an, mitten in meinem Volk Israel. Ich gehe künftig nicht mehr schonend an ihm vorüber. Nicht mehr. Und Kapitel 8, Vers 1 bis 3, so ließ der Herr mich sehen, siehe, ein Korb mit Sommerobst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Und ich sagte, einen Korb mit Sommerobst. Da sprach der Herr zu mir, das Ende. Für mein Volk Israel ist gekommen, ich werde nicht mehr länger schonend an ihm vorübergehen. Und dann kommt noch der Zusatz, still, pst, Ruhe, still, sei Gott da. Also wieder zwei Visionen vom Amos. Links Senkblei, wo Gott schaut, wie steht das Herz vom Volk zu mir? Ist das wie eine Mauer, die jetzt demnächst einstürzt? Ja, es war so. Und rechts ein Korb mit Sommerobst, denkt man, ist ja schön. Aber im Hebräischen ist das Wort für Sommerobst tönt fast gleich wie das Wort für Ende, wo man da weiter unten findet. Also wenn der Amos einen Korb mit Sommerobst sieht, weiss er eigentlich sofort, this is the end. Jetzt ist fertig. Schluss. Finito. Jawohl. Und zweimal stellt Gott direkt eine Frage. Amos, was siehst du? Der Amos gibt die Antwort. Und Gott selber sagt, schau, das bedeutet es. Also der Amos hat gar keine Chance mehr, sagen, Herr, erbarm dich doch, schieb das Gericht noch mal auf. Er kann sich gar nicht mehr melden. Und selbst wenn er es wette, sagt Gott am Schluss in Amos 8, Vers 3, still, Ruhe. Kein Bitte mehr, kein Gebet mehr, kein Flehen um Erbarmen. Jetzt ist die Zeit vorbei. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch sehen, da hier oben eingeblendet. Gottes Reue hat auch ihre Zeit und geht vorbei. Das heisst, für Menschen wie dich und mich kann es auch mal ein zu spät geben, wo du die Zeit einfach hast verstreichen lassen, wo Gott ansprechbar war und irgendwann ist die Tür zu und Gott ist nicht mehr ansprechbar. Zweimal da ist es zu spät für den Menschen im Amos, um nach können zu flehen um Erbarmen. Also wir sehen da den beweglichen Gott in seiner Reue, aber wir sehen auch die Treue Gottes in der Reue Gottes, dass er eben der unveränderliche Gott bleibt, auch wenn er der sehr bewegliche Gott ist. Seine Reue ist nicht einfach ein Theraband, wo man beliebig könnte dehnen. Seine Reue hat ihre Zeit und geht vorbei. Und für Menschen, die die Chance nicht jetzt packen, gibt es es zu spät. Und das trifft mich immer, wenn ich mich frage, habe ich vielleicht auch schon im Leben so Zeiten einfach durchgehen lassen. Und darum möchte ich noch einblenden, der Vers aus 2. Korinther 6, Vers 2, wo Gott euch sagt, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Also, wo es Zeit war, auf deinen Ruf, um Erbarmen zu hören, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Ja, ich habe dich vielleicht verschont vor dem Gericht. Ich habe etwas Schlimmes in deinem Leben nicht zugelassen. Du hast mich darum bitten gehabt. Und jetzt, Volk, seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. 2. Korinther 6, Vers 2. Es gibt es heute und es gibt es spät. Und wir wollen doch nicht Söhne sein, wo das durchfahren lässt im Leben. Ja, ich will zusammenfassen. Gott verändert sich nicht. Ausrufzeichen, Fragezeichen. Wir sind gestartet mit dem ersten Punkt, mit dem Ausrufzeichen. Da haben wir gesehen, der unveränderliche Gott. Gott als Fels, der treue Gott. Das ist die Felsperspektive von dem Thema, Gott verändert sich nicht. Da sehen wir die absolute Verlässlichkeit von Gott. Und dann im zweiten Teil haben wir gesehen, das Fragezeichen. Gott verändert sich nicht, Fragezeichen. Da haben wir gesehen, der bewegliche Gott. Und wir haben gesehen, die Treue Gottes in der Reue Gottes. Das ist die Reueperspektive. Und da haben wir gesehen, die absolute Freiheit von Gott. Er gibt eine Chance und er sagt einmal, jetzt ist es spät. Gott vereint beides in sich selber. Es ist nicht ein Widerspruch. Der unveränderliche Gott und der bewegliche Gott. Und jetzt bin ich dran, jetzt bist du dran. Im ersten Teil, um was ist es gegangen? Erstens, dass wir ihm vertrauen. Wenn Gott wirklich der unveränderliche Gott ist, vertrauen wir doch auf ihn und nicht auf irgendetwas anderes. Und zweitens, glauben wir ihm doch auch. Sind wir ihm auch treu? Machen wir uns doch auf und geben ihm eine Antwort auf den Zuspruch, ich bin der Gott von der Treue. Der Gerechte wird aus Glauben leben, auch durch Vertrauen auf Gott, wo sich täglich im Alltag zeigt und Leben ist und nicht nur Worthülse. Und zweitens, beim beweglichen Gott, um was geht es jetzt für uns? Erstens mal, dass wir Gott um Erbarmen anrufen, um seine Reue bittet. Denn wenn ich an meinem falschen Tun nicht zugrund gegangen bin, bis jetzt, lässt das nur einen Schluss zu. Gott gibt mir eine Chance. Und darum geht es darum, dass ich die Chance packe, dass ich merke, jetzt ist Gnadenzeit. Ganz allgemein für die Menschen, aber vielleicht auch ganz persönlich in deinem Leben. Heute ist noch Gnadenzeit. Heute ist Gott für dich noch ansprechbar, anrufbar. Und packen wir doch die Chance. Gott gibt mir eine Chance zum Umkehren, weil er in Jesus Christus die Schuld vergibt und für einen Neuanfang alles vorbereitet hat. Entscheidend ist, dass ich die Zeit jetzt nutze, wo Gott ansprechbar ist. Sonst kann es auch einen zu spät geben und das wünsche ich niemandem da rein. Und ich will zum Schluss jetzt einfach auch fragen, welcher von diesen vier Punkten ist jetzt da heute für dich dran? Vertrauen, Glauben, anrufen, Chancen packen.